Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Gleich hören wir, wie unter dem Hashtag von hier eine heftige Debatte um Herkunft und Identität in Deutschland geführt wird. Dann wollen wir wissen, warum Dumont offenbar seine Lokalzeitungen loswerden will. Der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, Frank Überall, sieht jedenfalls schon mal eine Tendenz.
Dumont ist da ein namhafter, großer Player, der jetzt eben auch noch mal in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Ich befürchte, auch andere Verlage werden darüber nachdenken, sich mit anderen zusammenzutun bzw. zusammentun zu lassen, also aufkaufen zu lassen.
Und dann schauen wir uns an, ob der neue Chef des Wolfsburger Kunstmuseums, dem VW-Konzern, besser gefällt als der Vorgänger. Wir sind zu Gast, zumindest theoretisch, in den besten Restaurants Deutschlands. Seit heute sind die neuen Michelin-Sterne raus. Und dann haben wir noch diese kuriosen Musiker im Programm, die heute Abend in Berlin eine außergewöhnliche Live-Elektro-Performance hingelegt haben.
Schwere Boys! Schwere Jungs! In Badehosen! Wir sind die Badehosen-Gang!
Debatten um Identität und Heimat werden ja hierzulande wieder heftiger geführt. Jetzt ist unter dem Hashtag von hier eine neue Debatte losgetreten worden. Menschen, die von einigen in erster Linie als Zugewanderte wahrgenommen werden, erzählen ihre Geschichten, wenn sie mal wieder gefragt werden, wo sie ihr Deutsch gelernt haben, obwohl sie hier geboren sind, oder wo sie wirklich herkommen, wenn sie doch einfach nur aus Berlin, Hamburg oder Brunsbüttel kommen, auch wenn sie vielleicht eben nicht Susanne oder Michael heißen. Von hier wäre eben die Antwort, so auch der Hashtag. Anlass der Debatte eine Szene in einer Show von Dieter Bohlen, wo er ein 5-jähriges Mädchen aus Herne malträtierte.
Hallo, ich heiße Melissa.
Woher kommt die Melissa?
In Herne.
Und Mama und Papa, wo kommt ihr her? Philippinen oder?
Nein, die ist auch in Herne.
Kommt ihr irgendwie, wo kommt ihr her, aus welchem Land, gebürtig?
Ich weiß es nicht.
Oma und Opa oder so, bist du die Mama?
Ja.
Wo kommt ihr her?
Ich komme aus Thailand.
Ah, Thailand. Okay, da bin ich auch bald.
Soweit also diese sehr schwer zu ertragende Szene aus einer Show von Dieter Bohlen. Am Telefon ist Mariam Lau, Journalistin der Zeit. Sie hat sich heute Abend bei Twitter geäußert. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihr Tweet heißt, Leute fragen einen, wo man herkommt, wo die Eltern herkommen, wann man das letzte Mal da war. So what? In Großbuchstaben. Man nennt es Interesse, man nennt es Konversation. Mhm. Aber es macht ja auch immer der Ton, die Musik. Worauf kommt es an bei dieser Art von Konversation?
Auf Höflichkeit einfach. Also ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich werde das dauernd gefragt, wo ich herkomme, wo meine Eltern herkommen und so weiter. Und das ist ein Einstieg, ins Gespräch zu kommen. Es ist Interesse. Die Leute wollen wirklich irgendwas wissen. Ich will es auch immer wissen. Ich will auch wissen, was weiß ich, wenn die Eltern aus Pommern kommen oder aus dem Frankenwald oder weiß der Teufel. Es ist einfach interessant, wo jemand herkommt, egal wo er herkommt. Und wenn man mit Leuten ins Gespräch kommen will, dann ist das eine, wie ich finde, unverfängliche Frage.
Aber worauf kommt es dann genau an? Oft wird ja immer weiter gefragt und oft auch ungläubig immer weiter gefragt. Es kann doch gar nicht sein, dass Sie aus Berlin kommen oder aus München, weil Sie haben doch einen so außergewöhnlichen Namen und Sie haben vielleicht eine andere Hautfarbe oder eine andere Haarfarbe. Ja. Bis wohin können diese Fragen gehen, bis es dann wirklich übergriffig und ausgrenzend wird?
Wissen Sie was? Ich höre das immer, dass so gefragt wird. Ich selber habe das noch nie erlebt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da habe ich gewisse Zweifel, dass das echt stimmt. Also ich habe auch schon mal gehört, dass Leute dann sagen, sie sprechen aber gut Deutsch. Das lege ich irgendwie zu den Akten. Und wie gesagt, also so insistierendes Fragen ist in jedem Fall schlecht. Also es sei denn, man ist Richter und will jemanden einer Straftat überführen, dann ist das in Ordnung. Aber bei einem normalen, zwischenmenschlichen, zivilen Gespräch hat man sich dann gefälligst zurückzuhalten, wenn man merkt, dass der andere irgendwie blockt.
Aber allein schon angesprochen zu werden auf die Herkunft, wenn man eben nicht gerade Michael oder Susanne heißt, ist da nicht schon die Gefahr einer gewissen Ausgrenzung?
Wenn man anders aussieht als die Mehrheit der Leute, die man hier antrifft, also dass man dann gefragt wird, also sorry, ich finde das einfach ganz normal.
Aber viele empfinden diese Fragen nach der Herkunft eben als diskriminierend, als ausgrenzend. Es gibt ja dutzende Tweets auch von bekannten Autorinnen und Autoren und auch Politikern. Man kann denen doch dieses Gefühl erstmal nicht absprechen, oder?
Nö, natürlich. Also kann sich jeder diskriminiert fühlen. Ich kann nur sagen, ich finde es nicht diskriminierend. Also ich finde, es ist was anderes, ob man fragt, wo kommen Sie her oder wo kommen Ihre Eltern her? Oder wenn man dann in einem dritten Schritt, das hat unser Nachbar, der aus Indien vor 30 Jahren hier eingewandert ist, neulich erzählt, der wird immer noch alle naslang gefragt, wann er wieder zurückgeht. Und das, finde ich, ist dann in der Tat die Grenze zur Diskriminierung und Ausgrenzung und Rassismus und weiß der Teufel. Aber bis dahin würde ich das unter normaler zwischenmenschlicher Neugier verbuchen, die erstmal ein gutes Zeichen ist, wenn man sich interessiert, was es mit den Nachbarn auf sich hat.
Aber es ist eben die Äußerlichkeit, ne? Wenn man ihn nicht kennt, dann fragt man ja eben, klar, sonst wüsste man es ja. Aber wenn es erstmal die Äußerlichkeit ist, wird man eben erst einmal mit äußerlichen Merkmalen, nach äußerlichen Merkmalen beurteilt. Oder
klar, natürlich. Oder ich frage nach der Musik, die jemand hört, oder nach dem Wagen, den jemand fährt, oder wo gehen die Kinder in den Kindergarten. Das sind einfach Sachen, die man so über den Zaun fragt, wenn man jemanden nicht kennt. Es ist einfach die Art von Sache, die, wenn man sich miteinander hinsetzt, zur Sprache kommt. Was ist deine Geschichte? Das ist ja eigentlich die Frage. Und das ist immer interessant.
Vielleicht kommt es ja auch auf bestimmte Begrifflichkeiten auch an, auf ein bestimmtes Vokabular. Also vielleicht dieser Begriff von, wo kommen Sie eigentlich her oder wo kommen Sie wirklich her, ist doch vielleicht ein diskriminierender, ausgrenzender Begrifflichkeit, als wenn man fragt, woher kommen Ihre Eltern? Oder welche Geschichte haben Sie? Oder wie würden Sie es sagen?
Ich kann nur sagen, ist möglich. Ich kann nur sagen, ich bin das so nicht gefragt worden. Wo kommen Sie eigentlich her? Ich sage aber auch meistens nicht einfach nur, ich komme aus Berlin oder so, was ja auch nicht stimmt.
Sie sind in Teheran geboren.
Ich bin in Teheran geboren, genau. Also insofern sage ich auch nicht, ich komme aus Berlin. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, bei einem Parteitag in Kiel bin und jemand fragt mich, wo kommen Sie her, dann sage ich aus Berlin. Ich merke ja, was jemand wissen will und dann sage ich es halt in Gottes Namen. Also finde ich, ist zu niedrigschwellig, wenn es um Diskriminierung gehen soll.
Aber dann mal ganz blöd gefragt, sind es Ihre schwarzen Haare oder woher soll denn das kommen? Wenn man Mariam Lau heißt, könnte man ja sagen, gut, Mariam
ist jetzt nicht so der klassische deutsche Vorname.
Ja, aber es heißen einige auch Miriam. Da könnte man vielleicht denken, dass die Eltern einfach das Mariam genommen haben, also die persische Version davon. Mhm. Ist ja erstmal jetzt nicht besonders auffällig, oder?
Richtig, ja. Ja, es fragt mich ja auch nicht jeder, wo ich herkomme. Aber manche fragen es halt. Und dann finde ich, kann ich Ihnen in Gottes Namen leicht aus der Patsche helfen.
Wie erklären Sie sich eigentlich diese hochemotionalisierte Debatte? Also, dass es eben nicht nur so eine persönliche Debatte ist, sondern offenbar auch so hochpolitisiert in Deutschland.
Ja, also wir haben halt seit ein paar Jahren wieder verschärft, also ich würde mal sagen seit der Flüchtlingskrise, wieder verschärft diese Frage, legen wir uns vor, wer sind wir eigentlich? Wer gehört hierher und wer nicht? Und wer ist für wen verantwortlich? Wer schuldet wem was? Und es haben sich viel stärker Lager gebildet, als ich das noch vor ein paar Jahren so erlebt habe. Und es gibt bei vielen, finde ich, auf beiden Seiten die Tendenz, sich schnell identifizieren zu wollen und schnell klären zu wollen, bist du für oder gegen mich, bist du mit mir oder gegen mich? Und da gehört diese Frage, also woran erkenne ich die anderen? Das empfinden dann manche als so einen Testfall. Also ich sehe diese Debatte als einen Indikator dafür, dass sich das Klima verschlechtert hat und dass die gesellschaftliche Mitte so ein bisschen poröser und verunsicherter geworden ist. Ich glaube aber auch, dass man in einer Einwanderungsgesellschaft immer wieder sich diese Fragen vorlegen muss. Und da müssen wir eben immer wieder durch. Das kommt alle paar Jahre mal in irgendeiner Gestalt wieder, Leitkultur, was auch immer. Und dann ändert sich auch immer ein bisschen was, was man von anderen verlangen kann und was nicht. Und wie gesagt, wer zusammengehört und wer nicht. Insofern, ja, das ist schon ein Zeichen für irgendwas, aber ich würde es jetzt nicht für ein Zeichen des Untergangs halten.
Und Sprache ist ein guter Indikator, oder?
Ja, klar. Also auf beiden Seiten. Ne? Dass diese Frage problematisiert wird, zeigt was. Und dass sie gestellt wird, zeigt auch was.
Mariam Lau von der Zeit über eine Debatte, die jetzt auch in den sozialen Medien geführt wird mit dem Hashtag von hier. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Tja, und vielleicht geht dieser 26. Februar 2019 in die Mediengeschichte ein. Einer der anerkanntesten Zeitungsverlage will seine Zeitungen nicht mehr haben. Dumont will offenbar jedenfalls seine auflagenstarken Regionalzeitungen loswerden. Und damit würde eine über 200-jährige Zeitungsgeschichte zu Ende gehen, die mit dem Namen Dumont verbunden ist. Unter anderem die Berliner Zeitung und die Mitteldeutsche Zeitung sollen abgestoßen werden. Von Dumont heißt es nur, man prüfe, Zitat, verschiedene Handlungsoptionen. Also eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Ein Dementi ist es aber auch nicht. Am Telefon ist der Zeitungsforscher Horst Röper. Schönen guten Abend.
Ich grüße Sie.
Was würde ein Verkauf dieser Zeitungen bedeuten?
Ja, zunächst einmal natürlich ein Schlaglicht auf die Branche, der es nicht gut geht, weil die Anzeigeneinnahmen schon seit Jahren eben hinfällig sind, im letzten Jahr dann noch einmal stark eingebrochen sind. Die Auflagen zurückgehen, also ein schlechtes Zeichen für die Branche, wenn ein so traditionelles Haus wie Dumont aussteigt, das ist schon ein Signal.
Könnte es denn da seriöse Interessenten geben, die diese Zeitung fortführen?
Ja, natürlich, sicherlich. Also das Haus besteht ja aus Boulevardzeitungen zum einen, also im Rheinland der Express, in Berlin der Berliner Kurier und die Hamburger Morgenpost. Zum anderen aber auch aus Abonnementzeitungen. Und diesen Abonnementzeitungen geht es von der Berliner Zeitung mal abgesehen gut. Die Boulevardzeitungen darben, das gilt für die gesamte Branche in Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es großes Kaufinteresse für diese Boulevardzeitungen geben wird. Aber Kölner Stadtanzeiger, Kölnische Rundschau, Mitteldeutsche Zeitung, das sind sicherlich Objekte, für die es Käufer geben wird.
Für wen wäre das interessant?
Na, für alle Großen, sage ich mal, in der Branche, also diejenigen, die sich auch den Zukauf solcher auflagenstarken Blätter leisten können, das können natürlich kleinere Regionalzeitungsverlage nicht. Das müssen keine Verlage aus der Nähe sein, sondern unsere deutschen großen Verlagsunternehmen sind ja schon längst national aufgestellt, also sie kaufen querbeet. Also da kommen Süddeutsche, Norddeutsche, da kommen zunächst einmal alle in Frage. Das muss nicht etwa der Watz-Konzern sein, der hier in Köln die Zeitung übernimmt oder irgendeines der Berliner Häuser, dann eben die Mitteldeutsche Zeitung.
Aber welche Zukunft hat denn regionaler und lokaler Journalismus, der ja, wir wissen es, tatsächlich sehr wichtig ist? Ich meine, auch vor Ort braucht man professionelle Recherche. Die Zeitungen sind ja auch ein sozialer Anker. Ist dieser Journalismus bedroht?
Ja, und zwar schon seit längerem, klar. Wir haben unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, aber doch in vielen Flächenländern hatten wir vielfach noch zwei Zeitungen, die miteinander konkurrierten. Diese Zeiten sind fast überall inzwischen vorbei. Also wir haben es mit Monopolzeitungen zu tun. Und wenn in diesen Zeitungen eben weiterhin gespart wird, so wie das in den letzten Jahren der Fall war, dann hat es eben auch immer die Redaktionen erwischt. Das heißt, die Lokalredaktionen sind ausgedünnt worden und sind dann eben wegen fehlender Personalstärke auch nicht mehr in der Lage, den Journalismus so zu betreiben, wie wir uns das vorstellen würden, wie das sein sollte. In der Tat, ich sehe das auch so, dieser Lokaljournalismus ist von hoher Bedeutung und er kann eben über kein anderes Medium abgedeckt werden. Nicht über Radiostationen oder auch nicht über Fernsehstationen, nicht über Zeitschriften. Also die Verlage sind da einzig mit ihrer sehr breit gefächerten Struktur von Lokalredaktionen in Deutschland.
Und basiert dieser Lokaljournalismus, dieser Regionaljournalismus einfach zu stark auch auf den gedruckten Zeitungen und hat eben noch nicht so richtig geschafft, da wirklich digitale Konzepte zu entwickeln?
Ja, das ist das zweite Kernproblem, das die Verlage haben. Also auf der einen Seite der Niedergang der Printausgaben und auf der anderen Seite, dass sie eben im Digitalen noch nicht die Umsätze erzielen, um das aufzufangen zu können, was sie im Printbereich verlieren. Und das gelingt den Verlagen unterschiedlich, aber sie haben alle viel zu lange und auch anerkanntermaßen den Fehler gemacht, in den früheren Jahren eben ihre Angebote im Online-Bereich kostenlos anzubieten. Und die Nutzer davon nun abzubringen, eben kostenlos das Internet beispielsweise zu nutzen, das ist schwierig und es fehlt eben immer noch an Kaufbereitschaft, an Zahlungsbereitschaft. Insofern haben die Verlage immense Probleme.
Der Zeitungsforscher Horst Röper über die Zukunft des Lokal- und Regionaljournalismus. Heute also hieß es, dass Dumont womöglich große Lokalzeitungen wie die Berliner Zeitung und die Mitteldeutsche Zeitung verkaufen, abstoßen wird. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und jetzt gehen wir zum Kunstmuseum nach Wolfsburg. Ein ambitioniertes Haus, aber finanziell abhängig vom VW-Konzern. Offenbar hatte der Probleme mit dem letzten Direktor, Ralf Beil, weswegen der gehen musste. Wir haben darüber berichtet und mit ihm gesprochen. Es ging um die Frage, wie viel Kunstfreiheit ist möglich, wenn ein globaler Autokonzern das Sagen in einem Museum hat. Heute nun wurde Andreas Beitin vorgestellt, lange Chef des Ludwig-Forums in Aachen. Er ist jetzt der neue Direktor am Kunstmuseum in Wolfsburg. Sein Amt tritt da zum 1. April an. Carsten Probst hat diese Pressekonferenz für uns verfolgt. Carsten Probst, unser Kunstkritiker. Ist denn nun endlich klar geworden, warum Ralf Beil tatsächlich gehen musste?
Ja, also das Kunstmuseum, das ist, könnte man als Essenz vielleicht dieser heutigen Vorstellung von Andreas Beitin auch gleich mitliefern, ist sozusagen, das Kunstmuseum verschanzt sich in dieser Frage weiterhin hinter Formalitäten. Also es gärt derzeit einen arbeitsrechtlichen Prozess mit Ralf Beil gibt, möchte man sich zu den genauen Gründen denn eben nicht äußern, sagte also Ottmar Böhmer, der Stiftungsvorsitzende und derzeitige Interimsleiter des Kunstmuseums Wolfsburg. Ja, und man kann eigentlich daraus schließen, da es mit solchen Prozessen ja auch immer ein bisschen dauern kann, wird die Sache sozusagen für die Öffentlichkeit, so hofft man vielleicht in Wolfsburg, irgendwann auch etwas versandet sein. Böhmer äußerte sich dann aber doch noch zu dem gesamten Vorgang und er widersprach Ralf Beils Darstellung, es habe sich um einen abrupten Rauswurf gehandelt.
Die Tatsache, dass wir 3 oder 4 Tage später Andreas Beitin als Nachfolger präsentiert haben, zeigt ja auf, dass man den Nachfolger in einer solchen Position nicht innerhalb von 3-4 Tagen findet. Also ist es der ganze Prozess länger gelaufen. Ich war selbst auch involviert und informiert und mit Ralf Beil im engen Austausch bis eben in die letzten Tage. Er hat die Projekte weiter vorangetrieben, die Sammlungspräsentation im Katalog, wie auch eben die Ölausstellung. Und das dann möglicherweise abrupte Ende ist eine Vertragsfrage gewesen. Wenn man den Vertrag nicht akzeptiert, dann wird etwas anderes geschlossen werden.
Ja, wir haben quasi jetzt ein kleines Puzzle, in dem, wo wir sozusagen zwischen den Zeilen ein bisschen lesen müssen, weil keine deutlicheren Verlautbarungen ankommen. Aber wenn man dieses Puzzle aus Beils und Böhmers Äußerung zusammensetzt, ergibt sich, Beil wusste offensichtlich schon länger, dass sein Vertrag in Wolfsburg nicht verlängert werden würde über die 5 Jahre hinaus, die solche Verträge immer dauern. Er hat weiter, wahrscheinlich in dem Glauben, dass er diesen Vertrag ordentlich erfüllen wird, an Ausstellungen, auch an der Oil-Ausstellung, die jetzt im September gezeigt werden sollte,
weitergearbeitet. Ein wichtiger Streitpunkt war.
Wichtiger Streitpunkt, offenkundig. Und offenbar hat man sich dann in der Zwischenzeit seitens des Kunstmuseums, seitens der Stiftung doch mit Andreas Beitin geeinigt und dann Beil eine Vertragsauflösung vorgelegt, die dieser nicht akzeptiert hat. Darauf kam dann dieser plötzliche Rausschmiss.
Und da geht es ja immer auch um grundsätzliche Fragen von Kunstfreiheit, von Kuratorenfreiheit, von einer Autonomie des Museums, eben die schon erwähnte Ausstellung Oil, Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters, wie gesagt von dem Vorgänger von Andreas Beitin, Ralf Beil, eben noch geplant. Die sollte ja eigentlich, so wie ich verstehe, im September auch eröffnen. Jetzt taucht sie nirgendwo mehr auf.
Genau.
Das ist doch ein bisschen verdächtig, oder?
Richtig. Ja. Naja, das war natürlich ein Grund für Nachfragen. Und die Ausstellung hieß es dann, sei nur verschoben. Und man nannte so als Datum ungefähr 2020. Es ist nicht verboten, in Wolfsburg eine Oil-Ausstellung zu machen, sagte Ottmar Böhmer, vielsagend. Man könnte jetzt ergänzen, die Frage ist nur wie. Also Beil, muss man da auch klären, hatte als Co-Kurator die Ausstellung mitkonzipiert und muss sozusagen jetzt ersetzt werden durch einen anderen Kurator. Warten wir also quasi ab, was dann inhaltlich herauskommt. Der Grund für Beils Abgang liegt aber vermutlich, das zeigt dieser Fall auch, nicht direkt in dieser Planung für diese Oil-Ausstellung, sondern möglicherweise doch schwerpunktmäßig bei der allerersten Ausstellung, die er damals in Wolfsburg gemacht hat, Wolfsburg Unlimited. Das war auch eine große Schau zur Geschichte VWs und Wolfsburg, dieses Zusammenhanges. Und die muss man eben in Wolfsburg nachhaltig übel genommen haben.
Gut, also jenseits jetzt dieser Ausstellung und dieses konkreten Streitpunkts. Andreas Beitin wird also auf jeden Fall erstmal dieses Kunstmuseum Wolfsburg führen. Wir werden sehen, wie lange. Was hat er denn heute nun formuliert, wie er sich das vorstellt, seine Führung?
Ja, ich finde auch denkwürdig, dass er eigentlich sich fast gar nicht in seiner Programmatik von Ralf Beil unterscheidet. Er hat vielleicht einen etwas anderen Schwerpunkt bei der Lichtkunst. Es gibt so einige Ausstellungen hier im Programm, das sieht man dann. Also es werden so einige Lichtkunstausstellungen, Light of Politics, Politics of Light zum Beispiel, wird eine Ausstellung sein im April bis August 2020. Er plant eine Ausstellung über Feminismus, also durchaus mit einem politischen Einschlag auch. Ein Kollege fragte ihn dann aber, lastet dieser ganze Vorgang mit Ralf Beil nicht irgendwie doch auf ihm? Hat er nicht quasi bei diesem Hire and Fire an dem Kunstmuseum sozusagen nicht doch das Gefühl? Eigentlich nicht doch das Gefühl. Und Bettin sagt dann aber daraufhin,
ich fühle mich ganz befreit eigentlich. Also, nein, also ich habe das auch mehrfach schon in verschiedenen Interviews gesagt, also dass ich keinen Grund sehe, dass hier in irgendeiner Form meine kuratorische Freiheit eingeschränkt wird. Wenn das wäre, dann würde ich jetzt ja hier nicht sitzen. Also insofern glaube ich, ist das kein Thema, was mich in irgendeiner Form beunruhigt.
Vermutlich kann er auch gar nichts anderes sagen.
Was man so sagt.
Ne? Ja. Was nehmen Sie jetzt mit, Carsten Probst, aus diesem gesamten Streit, der uns auch in den letzten Monaten immer mal wieder beschäftigt hat? Bleibt da etwas übrig oder kann Andreas Bettin tatsächlich frei, befreit seiner kuratorischen Tätigkeit nachgehen?
Ja, das würde ich ihm natürlich wünschen. Also ich finde ganz generell, dieser Fall ist unglaublich schlecht gelaufen für das Kunstmuseum Wolfsburg. Die ganze Handhabung war unglaublich dilettantisch, wenn man jetzt nur mal die Außenwirkung anschaut. Man hätte von Seiten der Stiftung eigentlich schon etwas mehr erwartet als jetzt gerade bei dieser Pressekonferenz, als jetzt so eine Transparenz von Politbürositzungen, wo man sich so hinter Formalitäten versteckt. Man traut dem Museum eigentlich, das hat man auch bei den Rückfragen heute gemerkt, fast alles zu. Also es hätte auch niemanden wirklich verwundert, wenn diese Ölausstellung jetzt plötzlich einfach gestrichen worden wäre. Das ist natürlich in dieser Art des Handlings auch irgendwo ein Präzedenzfall, finde ich, für die vielen anderen Privatmuseen in Deutschland, die ja doch immer noch so angetreten sind als Korrektiv dieser behäbigen staatlichen Museen. Aber wenn das natürlich so ein Korrektiv so aussieht, dann hat man natürlich schon irgendwie, kommt man ins Nachdenken.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst also über das Kunstmuseum Wolfsburg in einer Umbruchzeit, so kann man das, glaube ich, diplomatisch formulieren, mit einem neuen Direktor, der ab 1. April seinen Job antreten wird, nämlich Andreas Bettin. Der wurde heute offiziell vorgestellt. Herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Michael Leverkus.
Die Grimme-Preisträger stehen fest. Die 17 zu ehrenden Fernsehproduktionen in 4 Kategorien wurden heute im Essener Grillo-Theater bekannt gegeben. 3 deutsche Serien bekommen den renommiertesten Fernsehpreis, darunter mit Beat erstmals auch eine Produktion von Amazon Prime. Seinen mittlerweile 7. Preis nimmt der Satiriker Jan Böhmermann entgegen. Zum 2. Mal in Folge wird die Schauspielerin Maren Kräumann und die nach ihr benannte Sketchshow in der ARD ausgezeichnet.
Also 2-mal in Folge, da habe ich nicht dran zu glauben gewagt, wir alle nicht, weil schon die Nominierung fanden wir so eine Ehre. Das ist der tolle Preis, der uns auch wichtig ist, weil der anspruchsvoll ist und weil der Innovation und Entwicklung und auch politische Haltung einfach berücksichtigt. Und das ist ja auf meine alten Tage wirklich so toll.
Der undotierte Grimme-Preis wird am 5. April im Theater von Mahl vergeben. Sarah Stanius, die erste Frau an der Spitze des Vergabekomitees des Literaturnobelpreises, verlässt endgültig die schwedische Akademie. Beide Seiten hätten eine angemessene Übereinkunft getroffen, teilte die Akademie mit. Nach Medienangaben soll die 56-jährige Literaturwissenschaftlerin eine Abfindung von rund 200.000 Euro erhalten. Danius hatte ihre Arbeit wegen des Belästigungs- und Korruptionsskandals im April niedergelegt. Im Mittelpunkt standen die Dichterin Frostenson und ihr Ehemann Arnaud, der wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Aufgrund des Skandals war 2018 kein Literaturnobelpreis vergeben worden, berichtet Carsten Schmiester aus Stockholm.
Mit Sarah Danius ist nun eine weitere zentrale Figur der bisher schwersten Krise in der Geschichte der Akademie nicht mehr dabei. Man könne jetzt anders als bisher nach vorne schauen und die verbleibenden Probleme angehen, sagte Danius Nachfolger Anders Olsson im schwedischen Rundfunk. Denn es bleiben offene Gräben im Gremium, auch wenn der Literaturnobelpreis in diesem Jahr wohl wieder verliehen wird.
Nach rund einem halben Jahr ohne Chefredakteur hat das US-Kulturmagazin The New York Review of Books künftig wieder eine Führung. Ree Hederman, der Herausgeber der zweiwöchentlich erscheinenden Zeitschrift über Literatur, Kultur und Politik, gab bekannt, dass Emily Greenhouse und Gabriel Winslow Yost als Mitherausgeber und Daniel Mendelssohn als Redakteur künftig die Verantwortung für das Blatt haben werden. Wegen eines kontrovers diskutierten Aufsatzes in der MeToo-Debatte hatte der vorherige Chefredakteur Ian Beruma das Magazin im September 2018 verlassen. The New York Review of Books gehört zu den renommiertesten Zeitschriften der englischsprachigen Medienlandschaft.
Michael Leverkus mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die Kultur vom Tage. Also Nutzerbewertungen im Netz sind ja schön und gut, wenn es um Restaurants geht. Auch nicht unwichtig. Aber Was für ambitionierte Restaurants und Köche und Köchinnen wirklich zählt, das sind ja seit Jahrzehnten die Bewertungen des Guide Michelin. 1, 2 oder sogar 3 Sterne. Heute ist die neue Liste für Deutschland veröffentlicht worden. 309 Restaurants bekommen in Deutschland einen Stern, 10 davon sogar 3 Sterne und sogar 261 Restaurants bekommen einen Stern. Darunter sind auch 37 neue Restaurants. Am Telefon Restaurantkritiker Jürgen Dulase. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist für Sie die bemerkenswerteste Entscheidung im neuen Michelin?
Interessant, was es eine gewisse Offenheit gegenüber neuen modernen, kreativen Entwicklungen angeht.
Ja, das fällt auf. Ne? 37 neue Restaurants in Deutschland, die einen Stern haben.
Ne? Das ist nicht allein das Ding. Die Frage ist, wenn man sieht, wer dort einen Stern bekommen hat, muss man sagen, es sind doch eine ganze Reihe von unseren modernsten, jüngsten, ungewöhnlichsten Restaurants. Zum Beispiel Restaurants dabei wie das Coda in Berlin. Das ist ein reines Dessert-Restaurant oder besser gesagt ein Restaurant, was sein Menü aus dem Dessert-Gedanken schöpft. Da gibt es natürlich auch ein paar herzhafte Elemente, aber die sind sozusagen in Desserts eingebaut. Oder das Ernst, auch in Berlin. Das ist ein Restaurant mit ganz vielen kleinen Gängen, wo es also wirklich auch schon mal einzelne Gänge gibt, wo wenig mehr als ein Blatt auf dem Teller liegt. Eine ganze Reihe von Neobiota Köln, ein Bistro quasi, wo es eine Mittagskarte, da gibt es Stullen mittags und abends wird man dann so ein bisschen progressiver. Also das sind sehr interessante neue Formate, die viele Leute vielleicht sogar kennen werden, weil eigentlich so die Presse, die Medien voll sind davon, dass die Leute gerne gut essen wollen, aber nicht mehr so das Formelle und auch nicht mehr das Anstrengende der traditionellen Spitzenküche wollen.
Das heißt, diese lässige, neue, coole Spitzenküche in den großen Städten setzt die Trends?
Die setzt ganz eindeutig die Trends, weil es ist nicht mehr nur in den Großstädten, sondern es verteilt sich auch so langsam, aber sicher übers Land. Weil junge Köche sind da ganz klar mit dieser Informationsdichte, die sie heute haben können, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit über die Online-Geschichten, wissen die ganz genau, was wo läuft und dann wird das eben auch auf dem platten Lande notfalls gemacht. Das ist eine Entwicklung, die mittlerweile, wer sich jetzt einmal 10 Jahre lang diese Szene nicht beobachtet hätte, würde sich heute die Augen reiben und sagen, was ist das denn hier? Ne? Weil es findet sich unter den Neuen eigentlich kaum irgendjemand, der so etwas wie traditionelle Spitzenküche macht.
Sondern eher sich einfach nur auf die Qualität des Essens konzentriert?
Die Qualität des Essens, aber auch die Art des Essens. Eines der größten Probleme ist die Überfütterung von Leuten durch große Menüs in Spitzenrestaurants. Oder auch dann bei traditionellen Spitzenrestaurants bisweilen so der Zwang dazu, viele Gänge zu essen. Man kann gar nicht anders, als man muss mindestens so und so viel essen. Das wollen nicht alle so. Nicht jeder Besuch in einem Restaurant muss ein großes Fest sein. Er kann es sein, aber muss es nicht. Es muss auch möglich sein, dass man irgendwo essen geht und sagt, ich möchte was Interessantes essen, aber hinterher rausgehen und morgens wieder arbeiten. Und ich möchte mir das auch ab und zu mal öfter gönnen, ohne dass das gleich zu einer körperlichen Großanstrengung wird.
Aber die Preise bleiben hoch.
Nun, wenn die Vorspeisen irgendwie zwischen 10 und 15 Euro kosten und die Hauptgerichte zwischen 20 und 25, das findet man in vielen Stellen. Und das findet man auch in diesen eigentlich sehr guten Restaurants schon wieder und muss nicht mit so à la carte Preisen wie in Paris oder sonst was rechnen, wo so unter 50, 60 Euro kommende Vorspeise zu kriegen ist. Nein, das ist nicht wirklich unbedingt teurer. Es ist eine andere Form der Küche, eine Form der, sagen wir mal, des kulinarischen Entertainments, die gesucht wird heutzutage. Die Leute gehen gerne und auch Jüngere irgendwo hin, um irgendetwas zu bekommen, was sie noch nie gegessen haben oder was Spannendes, Interessantes, meinetwegen auch, worüber gerade alle reden.
Jürgen Dulase, der Restaurantkritiker über die neuen Michelin-Sterne in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und am Telefon ist jetzt der Berliner Spitzenkoch Michael Hoffmann. Er ist 13 Jahre lang hat er das Restaurant Margot in Berlin geführt mit herausragender Gemüseküche. Vor ein paar Jahren hat er es geschlossen und jetzt ist er unterwegs zu neuen Zielen und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Was ist Ihnen denn aufgefallen beim Blick auf die neue Michelin-Liste?
Also mir ist aufgefallen daran, eben, dass es doch mittlerweile unglaublich viele Restaurants gibt, die mit einem Stern ausgezeichnet sind, was auch toll ist. Restaurants, die mit vollkommen neuen Konzepten an den Markt gehen, auch ohne den Plüsch drumherum, der früher vielleicht nötig war. Ich sage mal, das Silberbesteck und die weiße gestärkte Tischdecke, das heute wirklich, so habe ich den Eindruck, es absolut auf das kulinarische Konzept ausgerichtet ist.
Aber dieser eine Stern sagt auch schon viel aus?
Der eine Stern sagt definitiv auch schon sehr viel aus, also dass dort mit einem speziellen Konzept gearbeitet wird, dass dort darauf geachtet wird, auf bestmögliche Zubereitung, auf eine erstklassige Auswahl von Produkten. Und es ist natürlich auch immer für den einzelnen Restaurantbetrieb oder für den Besitzer schon enorm wichtig. Es ist ein enormer Marketingfaktor, wenn ein Restaurant vom Michelin ausgezeichnet ist. Das ist definitiv so.
Immer noch wichtig.
Ist immer absolut noch wichtig. Wenn man auch immer wieder liest, dass Köche die Sterne zurückgeben, nicht mehr bewertet werden möchten. Jetzt habe ich auch jüngst ein Beispiel gesehen in Frankreich, obwohl der Koch hat seine 3 Sterne abgegeben, aber jetzt hat er wieder 2 Sterne bekommen. Es gibt halt eben auch eine Gesellschaft, die das abschreckt, in ein Sternerestaurant zu gehen, weil es automatisch damit verbunden wird, dass es teuer ist, dass es steif ist, und das ist eigentlich heute nicht mehr so.
Und eben, was Sie gesagt haben, dass es bei der Sternevergabe offenbar auch Erneuerungen gab, dass offenbar der Michelin-Führer da auch mit der Zeit geht und eben nicht mehr auf Äußerlichkeiten achtet, wie Sie es vorher noch beschrieben haben, also die ganzen Formalien, also weiß ich nicht, Silberbesteck und das richtige Licht und auch sonst, sondern tatsächlich auf die Qualität des Essens, also wirklich reduziert auf die Qualität des Essens. Worauf kommt es da heutzutage aus Ihrer Sicht besonders an? Maximale Frische, lokale Zutaten auch?
Das ist, glaube ich, dem Michelin egal, solange die Qualität stimmt. Es wird nicht unbedingt Rücksicht genommen, dass jemand ausschließlich regional arbeitet. Ich kann da ja aus eigener Erfahrung auch ein bisschen sprechen.
Sie haben regional gearbeitet.
Ich glaube, dass wir haben absolut regional gearbeitet. Ja, wir haben sogar, sind wir so weit gegangen, dass wir unser Gemüse selbst angebaut haben. Und damals waren wir nur deutschlandweit bekannt dafür, dass wir uns spezialisiert haben auf Gemüseküche, obwohl wir kein vegetarisches Restaurant waren. Und der Michelin hat das damals in keinster Form berücksichtigt. Das wurde damals noch ein bisschen ignoriert. Heute ist das anders. Denn heute gibt es ganz viele Restaurants, ob die nur 1 Stern haben oder auch 2 Sterne. Es gibt mittlerweile 3-Sterne-Restaurants, die auch vegetarische Menüs und Gemüsegerichte anbieten. Heute ist da der Durchbruch geschafft.
Gilt das eigentlich auch für Ihre neue Tätigkeit? Sie haben ja das Margot in Berlin vor einigen Jahren geschlossen. Dann waren Sie bei einer Bäckerei dabei. Dann haben Sie ein Restaurant mit günstigen Gerichten in Berlin-Kreuzberg mitgeführt. Inzwischen sind Sie auch verantwortlich für die Menüs auf dem Kreuzfahrtschiff Europa 2 von Hapag-Lloyd. Das Klischee sagt ja immer, dass eigentlich Reisende auf einem Kreuzfahrtschiff so Flatrate-mäßig alles in sich hineinschaufeln, was sie können.
Ja, das ist natürlich so das Klischee. Ein großer Schwerpunkt ist, dass ich dort eine Gemüsespeisekarte integriert habe. Und mittlerweile ist es so, dass auf der Europa 2 20% der Gäste Gemüse essen. Der Gast aber, der sich vegetarisch zum Beispiel ernährt auf einem Kreuzfahrtschiff, zahlt ja genauso viel. Also muss für den auch etwas Wertiges geschaffen werden. Und das war meine Aufgabe, mit der ich begonnen habe. Und mittlerweile, ich behaupte mal so ein bisschen, also gefühlt für mich ist es auch ein Traumjob, dass ich die Verantwortung bekommen habe, für die ganzen Schiffe die ganzen kulinarischen Konzepte zu entwickeln, gehe dann an Bord, erarbeite das, die vorgegebenen Rezepturen mit den einzelnen Köchen und Küchenchefs, fotografiere das alles, setze das dann in ein Handbuch, in ein Manual um, wonach die Köche dann arbeiten. Und das ist natürlich total spannend, weil es auch mit Reisen verbunden ist und ich so die Welt und die Märkte und die Menschen kennenlerne, neue Kulturen, was mich in meinem kulinarischen Dasein unglaublich bereichert.
Auch neue Gemüsesorten zum Beispiel?
Ja, in Asien natürlich, wenn man in Asien auf dem Markt ist, neue Gemüsesorten, oder man ist in Indien unterwegs und sieht Märkte von Gewürzen, von denen man noch gar nichts gehört hat, oder Gewürzmischungen. Also es ist immer auch ein riesen Lernprozess für mich, wenn ich auf Reisen bin, und ich empfinde das für eine unglaubliche kulinarische Bereicherung.
Michael Hoffmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, gerne.
Der Berliner Spitzenkoch hier bei Fazit der Kultur vom Tage. Heute Abend im Hau, im Hebbel am Ufer in Berlin. Da gab es eine Live-Elektro-Performance, die sich dem Thema Nummer 1 widmet, das eigentlich keinem wehtut, nämlich das Wetter oder besser die Jahreszeiten, jetzt wo der Winter ja de facto vorbei ist. Tobi Müller kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Und Sie haben auch Musik mitgebracht. Da haben wir zu Beginn der Sendung schon mal kurz was gehört. Männer in Badehosen, hören wir mal rein.
Schwere Boys. Schwere Jungs in Badehosen. Wir sind die Badehosen-Gang. Und das Freibad ruft. Und 2,50 Eintritt. Pommes im Arsch, das nehme ich nicht.
Rot-Weiß, das nehme ich nicht, sondern kleines Eis. Und dann ab in die Umkleidekabine im Prinzenbad.
Was ist das für eine Szene?
Ja, das sind vier Männer um die 50, die einer Unterhosengang spielen, die ungefähr 35 oder 40 Jahre jünger sein dürfte als sie selbst. Und aus dieser Diskrepanz zieht sie natürlich ihre Komik. Das sind Showcase Beat Le Mans. Diese vier Männer, die auch schon gut 20 Jahre zusammen Performance machen aus der alten Gießener Schule, also posttraumatische Performances und Theater aufführen. Und das ist eine der, ja, vielleicht so drei, vier Momente, die richtig komisch werden in einem ansonsten, aber doch eher düsteren, wenn auch musikalisch leichten, improvisierten, lockeren Abend. Aber es ist jetzt keine so quasi Hardcore-Berliner Comedy, wie es hier so ein bisschen anklang, was
man
wir auch aus anderen Kontexten kennen.
Ja? Ja, ja. Ja. Dead Season, so heißt dieser Abend, also von Showcase Beat Le Mans und gemeinsam mit Monika Werkstatt. Das ist auch ein Künstlerkollektiv. Was genau ist das für ein Abend?
Ganz am Ende findet man es definitiv raus. Da fällt nämlich der Satz, wenn jede Jahreszeit möglich ist, an deinem Geburtstag bist du tot. Es geht letztlich um den Klimawandel, um die Dead Season im Titel, um die tote Jahreszeit oder vielmehr vielleicht um das Ende der Jahreszeiten überhaupt, um das Ende der Menschheit. Das wird immer wieder mit Humor aufgepeppt, auch ziemlich viel Improvisation. Es ist fast hippiesk manchmal. Vielleicht liegt es auch an den Perücken, die sie aufhaben, dass man manchmal denkt, ja, das wurde auf einem schönen Landgut in der Uckermark ersonnen und auch geprobt, gibt aber da ganz lustige Konstellationen. Es gibt einen Tisch mit vielen analogen Geräten, also nicht nur Computern, sondern auch so modulare kleine Synthesizer, die ja nicht so richtig kontrollierbar sind, wo die vier Frauen der Monika Werkstatt, das ist quasi die Supergroup von Monika Enterprise, ein feministisches elektronisches Label in Berlin, wo auch nur Frauen veröffentlichen tatsächlich. Es gibt so farbige Vorhänge, die immer wieder gezogen werden, die dann die Jahreszeiten so ein bisschen parodistisch auch simulieren. Könnte man sagen, uns gibt diese vier Männer, die immer mit einer Frau zusammen quasi eine Jahreszeit erfinden und performen, bis es am Ende dann eben doch die Dead Season ist.
Weil Sie sagen Klimawandel, man denkt ja immer daran, dass es keine richtigen Jahreszeiten mehr gibt, ne? Dass sich das nicht mehr so richtig unterscheidet, dass es nur noch so Extreme gibt.
Ja, genau richtig. Und so ist auch nicht, wie man das erstmal vorstellen könnte, dass der Frühling irgendwie besonders bunt ist oder der Sommer besonders ausgelassen, sondern da werden ganz andere Geschichten erzählt. Nikola Duric zum Beispiel, ein Performer von Showcase, erzählt einen sehr schönen Text, wie Flugzeuge mit Silberjodid in Hagelwolken reinfliegen, um es regnen zu lassen, um Großveranstaltungen zu schützen vor Regen, um große Wagenparks von Daimler zum Beispiel zu schützen, dass sie nicht zerstört werden. Er nennt das dann Scherben über Berlin. Er fantasiert sich da in etwas Poetisches rein, wo dann der Sahara-Sand sich zusammenfindet mit dem Silberjodid und das Scherben regnet auf die Stadt. Es gibt eine Szene im Sommer, die eigentlich sehr wüstenartig ist, wo ein Performer Veit Sprenger Eier ausbrütet von ungekannter Provenienz, die dann aber auch alle verfaulen. Also mit jeder Jahreszeit stimmt irgendwie etwas nicht. Und es gibt ein sehr berührendes Lied, wo dann alle vier Frauen, insbesondere auch Islaya, eine finnische Vokalkünstlerin, die in Berlin lebt, Rain in the Desert in the Morning Light performen. Also es gibt quasi immer die Vorahnung des Endes. Eigentlich diese Jahreszeiten sind diesen improvisatorisch erstellten quasi Jahreszeiten-Tableaus quasi hinten angestellt.
Und da kommt, wenn ich es richtig verstehe, eine Künstlerinnengruppe, stößt da auf eine Künstlergruppe. Geht es auch um Geschlechterdifferenzen, wenn da vier Männer auf vier Frauen treffen?
Ja, das ist ein Thema. Das geht es bei Monika eigentlich immer. Das ist ein feministisches Kollektiv. Wenn die auch zu viert auftreten und Musik machen, machen sie auch davor und danach immer Diskussionen über die Rolle der Frau, insbesondere in der elektronischen Musik. Da ist es ja noch ein bisschen ärger oder war es lange ärger als quasi im klassischen Pop- oder Rockbetrieb. Und natürlich ist es eine Art Rollentausch. Ne? Hier sind die Frauen an den Reglern, wenn man so möchte, für die Musik zuständig, für die Technik, auch Beate Bartel, Gudrun Gut und so weiter. Die waren schon in den frühen 80ern hier aktiv in Berlin, als es noch New Wave war, bevor es dann quasi Techno und Elektro geworden ist. Und die Männer machen sich gerne auch ein bisschen lustig über ihre eigene Rolle als Performance-Hippies quasi. So alt sind sie nun auch noch nicht. Aber wir haben es ja schon gehört bei den Unterhosen. Das spielt schon auch immer wieder eine Rolle. Das wird miterzählt, aber auf sehr entspannte Art und Weise.
Die Sounds hier ein bisschen noch im Hintergrund. Also was ist für Sie, Tobi Müller, die Bilanz des Abends? Sind Sie jetzt bereit für den Frühling?
Naja, am Schluss geht alles so ein bisschen im Nebel auf. Das ist ein sehr schönes Bild, wo schemenhaft quasi die Tänzer und Tänzerinnen im Nebel projiziert werden auf den Vorhang. Der Sound kommt wie aus einem anderen Raum. Es ist wie das Verschwinden eigentlich der Menschheit. Da würde ich von November sprechen, wenn man so möchte. Sonst, was die Performance angeht, würde ich mal sagen, wir sind so ungefähr bei Anfang März. Da ist schon vieles noch nicht ganz fertig gebaut und noch ein bisschen sehr locker, ein bisschen sehr unterspannt zusammengesteckt. Aber es ist doch eine sehr interessante Konstellation. Ich würde mal sagen, ja, in den Jahreszeiten Anfang März, und der ist ja auch schon wieder viel zu warm.
Tobi Müller, also mit der Bilanz dieses außergewöhnlichen Abends im Hau in Berlin, im Hempel am Ufer, eine Musikperformance, eine elektronische Musikperformance von Showcase Beat Lemo und Monika Werkstatt, Dead Season, so heißt dieser Abend. Und wer es sich selber anschauen will, wieder zu sehen morgen und am Wochenende. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Für diese Hintergründe und diese Kritik. Und wir schauen, wie immer, zum Ende der Sendung in die Feuilletons des nächsten Tages. Das tut heute Adelheid Wedel.
Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen? Mit dieser Frage überraschten vor 30 Jahren die Guerilla Girls aus New York und jetzt die Neue Zürcher Zeitung in ihrer Mittwochausgabe. Werner Bloch informiert, das feministische Künstlerinnenkombinat wollte damals den Kunstbetrieb wachrütteln, ein Signal schicken, das die systematische Ausgrenzung von Frauen in der Kunst anprangerte. Nun fragt der Autor, erzählt die Kunstgeschichte nur die Hälfte der Vergangenheit? Denn abgesehen von den wenigen großen Stars fehlen ihr die Frauen. Dazu seine Fakten. Nur 4% der im New Yorker Metropolitan Museum ausgestellten Arbeiten stammen von Frauen, während 85% der im Museum gezeigten Akte weiblich sind. Das ist, so meint der Autor, ein Verhältnis, das viele Fragen über Kunst, Geschlecht und Machtstrukturen aufwirft. Bloch fragt, erzählt die Kunstgeschichte also nur die halbe Wahrheit und macht damit Werbung für die gegenwärtige Schau im eleganten Wiener Belvedere unter dem Titel »Stadt der Frauen – Künstlerinnen in Wien 1900 bis 1938, die verfemte, vergessene und verdrängte Künstlerinnen ans Licht holt, von denen man seit 80 Jahren kaum etwas gehört hat. Frauen und Kunst und Kultur sind in der Taz keine Seltenheit. Die Zeitung berichtet begeistert von Laurie Anderson, die ein paar Tage lang die Hamburger Elbphilharmonie bespielt. Reflektor heißt das Format, bei dem sich ein Künstler einige Tage lang in dem Konzerthaus ausleben kann. Die 71-jährige Anderson ist am vergangenen Freitag gerade aus London eingetroffen, wo sie mit Brian Eno gearbeitet hat. Sie selbst bezeichnet sich als Geschichtenerzählerin, gerne auch politisch grundiert, berichtet Alexander Diehl, der ihre Hamburger Konzerte besucht hat. Er schreibt, Verlust, gerade auch der durch den Tod verursachte, das ist ein großes Thema in Andersons jüngerer Arbeit. 2013 starb ihr Mann, der Musiker Lou Reed. Für ihren letzten Abend am kommenden Donnerstag hat die Musikerin das Stück »Here Comes the Ocean« angekündigt. Ebenfalls die Taz berichtet von der Lesung zweier japanischer Schriftstellerinnen im Literarischen Kolloquium Berlin. Yoko Tawada lebt seit 1982 in Hamburg. Yuko Chigara kam direkt aus Tokio. Sie gaben Einblick in ihr literarisches Schaffen, schreibt Mira Nagel, das weder in Japan noch in Deutschland zu verorten ist, sondern sich vielmehr zwischen den Kulturen bewegt. Yuko Chigara plant ein Theaterprojekt mit Berliner Künstlerinnen und möchte die hiesige Theaterszene in einem Buch porträtieren. Yoko Tawada entwirft in ihrem Roman Sendboote, der 3 Jahre nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima entstanden ist, ein Japan, das nach einer Katastrophe alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt hat. Eine kleine Annotation im Tagesspiegel verdient Aufmerksamkeit. Das bekannte Wortpaar Spott und Hohn verwandelt Christiane Peitz in Spott und Thron und berichtet über die Reaktion des US-amerikanischen Präsidenten auf den Aufruf von Spike Lee bei der Oscar-Gala. Mit Bezug auf das Wahljahr 2020 hatte der Regisseur das versammelte Publikum dazu aufgerufen, bei der Wahl zwischen Hass und Liebe das Richtige zu wählen. Trump reagierte, Lee habe ihn rassistisch attackiert. Die Autorin wundert sich. Trump hält es für rassistisch, wenn ein Afroamerikaner dazu aufruft, sich für das Richtige zu entscheiden? Sie erinnert daran, 2017 hatte Meryl Streep bei der Globe-Gala ihrem Erschrecken Ausdruck verliehen, dass Trump bei einer Wahlveranstaltung einen behinderten Journalisten nachgeäfft hatte. Trump beschimpfte sie daraufhin als eine der überschätztesten Schauspielerinnen. Und als Robert De Niro ihn kritisierte, nannte er ihn ein Individuum mit sehr geringem IQ. Das sei nicht neu und nicht harmloser im dritten Amtsjahr, so Christiane Peitz.
Adelheid Wedel aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.